Die Musik von verfolgten Musikerinnen und Musikern in der NS-Zeit, wie klingt die und wie waren deren Lebensumstände? Das sind so die Grundleitfragen des Projekts Musikalische Stolpersteine vom Landesmusikrat Berlin mit Unterstützung von uns hier von Radio 3 und dem Verein Musica Reanimata. Dabei erforschen Berliner Schülerinnen und Schüler Biografien, sie fragen Zeitzeugen und auch Nachfahren und spielen auch die damals verbotene Musik. Und die Ergebnisse stellen sie unter Anleitung meiner Kollegin hier, Camilla Kaiser, in Podcast-Porträts vor. Diesmal begibt sich die 11. Klasse des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Berlin-Prenzlauer Berg auf die Spuren des Komponisten und Chorleiters Jakob Dumont. Der kam 1895 als 15-Jähriger von Litauen aus nach Berlin. Er war dann Chorleiter, Lehrer am Kantorenseminar und später Kantor in der Synagoge Riekestraße, gleich um die Ecke vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Dumonts Freitagabend- und Schabbatmorgen-Liturgien wurden dort 1934 und 36 Uhr aufgeführt, bevor er schließlich 1938 geflohen ist vor den Nationalsozialisten nach New York.
Radio 3. Musikalische Stolpersteine.
Wir sind ein Musikgrundkurs der Jahrgangsstufe 11 vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin. In der Nähe unserer Schule liegt die Synagoge Riekestraße. Dort hat der jüdische Musiker und Komponist Jakob Dumont gewirkt. Wir haben uns intensiv mit seinem Leben und seinen Werken beschäftigt und konnten sogar mit seinem Enkel Paul Mündos in den USA sprechen.
Jakob Dumont wird 1880 in einem kleinen, jüdisch geprägten Ort im heutigen Litauen geboren. Dort wächst er in Armut auf und entschließt sich, schon mit 14 Jahren nach Deutschland auszuwandern. Über seine spektakuläre Reise haben wir mit Jascha in dem Zoff gesprochen. Der Pianist und Musikwissenschaftler ist Jakob Dumont-Experte.
Sein Traum war, nach Deutschland zu kommen, richtige Bildung zu kommen, so dieser Enge des jüdischen Lebens da in Osteuropa zu entkommen. Und tatsächlich hat das schon geschafft, ja, hat seinen Traum mit 14 Jahren realisiert. Es gibt eine Familienlegende, man weiß natürlich nicht, was daran stimmt, was eben Legende ist. Angeblich hat er sich selbst ein Floß gebaut und selbstständig da irgendwie mit irgendwelchen Gewässern so hat sich durchgeschlagen auf diesem Floß. Weiß man nicht, ja, ob das wirklich so stimmt, aber auf alle Fälle hat er kein Geld für eine richtige Reise, ja, mit dem Zug oder mit irgendwelchem anderen Transportmittel. Und die Strecke ist ja wirklich relativ weit. Ich habe das auch so bei Google bezeichnet, ja, ist fast 200 Stunden, wenn man zu Fuß läuft. Also auf alle Fälle ein langer Weg.
Als Jakob Dumont in Berlin ankommt, wohnt er erstmal in einem Wohnheim speziell für Menschen aus Osteuropa, die zu dieser Zeit sehr willkommen sind und gut versorgt werden. Er nutzt die Bildungsmöglichkeiten in Deutschland und erhält eine solide musikalische Ausbildung. Danach verdient er seinen Lebensunterhalt als Sänger, bis er eine Festanstellung als Chorleiter in einer orthodoxen Gemeinde bekommt. In dieser Zeit lernt er auch seine spätere Frau Rosa kennen.
Er ist mit seiner Frau zeitlebens glücklich verheiratet, ja, auch eigentlich sehr beneidenswertes Schicksal. Ja, die beiden haben, ich glaube, etwa um 1910 haben sie geheiratet und bis zum Ende waren sie zusammen. Und 1911 wurde die Tochter geboren und die Tochter war eine hochbegabte junge Pianistin. Also mit 16 Jahren hat sie ihr Debüt mit Berliner Philharmonikern gegeben als Pianistin. Ja, wirklich also eine sehr vielversprechende Beginn einer musikalischen Karriere.
Ein kleiner Ausschnitt aus einer Aufnahme von Lily Dumont. Ihr Vater, Jakob Dumont, ist von 1908 bis 1938 Chorleiter der orthodoxen Berliner Gemeinde Adas Yisroel. Ab 1936 ist er außerdem Lehrer am neu gegründeten Kantorenseminar der jüdischen privaten Musikschule Holländer.
Jakob de Mont steht für eine moderne deutsch-jüdische Liturgie. Er ist einer der ersten der Erneuerungsbewegung der deutsch-jüdischen Synagogenmusik in den 1930er Jahren. In seinen Werken verbindet er Elemente der osteuropäischen Tradition mit modernen westeuropäischen Musikformen. Besonderen Erfolg hat Jakob de Mont mit seiner Freitagabendliturgie.
Die jüdischen Festtage und Feiertage und überhaupt das jüdische Empfinden von dem Tag beginnt am Abend. Also das ist ungefähr so wie bei den Christen Weihnachten. Also der heilige Abend, ja, da beginnt die Feier. Ja, das ist gewissermaßen auch noch etwas, was die Christen aus dem Judentum übernommen haben bei diesem einen Feiertag. Aber bei den Juden gilt es für alles. Also das heißt, der Schabbat, also der Schabbat ist ja der wichtigste Tag der Woche, ja, das ist auch ein freier Tag, ja, das ist auch eine jüdische Erfindung, ja, die Woche, also diese Gliederung der Zeit in sieben Tagen und der siebte Tag ist geheiligt, ja, im jüdischen Verständnis, das ist Tag der Ruhe, es gibt auch ganz viele verschiedene Gebote, wie man diesen Tag beginnt, was man alles nicht machen darf, was man machen soll und so weiter und die Feier dieses Tages beginnt am Freitagabend und endet entsprechend am Samstagabend. Und die wichtigsten Gottesdienste, die an diesem Tag stattfinden, das ist eben Freitagabend Gottesdienst und dann Samstagvormittag Gottesdienst. Und beide Gottesdienste sind für gläubige Menschen obligatorisch. Also da geht man in die Synagoge, da verbringt man relativ viel Zeit. Beide sind musikalisch geprägt, ja, in beiden Gottesdiensten wird von Anfang bis zu Ende alles durchgesungen und Jakob de Mont hat in diesem Fall auch den kompletten Freitagabend-Gottesdienst durchkomponiert.
Ein Ausschnitt aus der Freitagabendliturgie von Jakob de Mont. 2012 ist diese Aufnahme mit Mitgliedern des Rias Kammerchor und dem Kantor Asaf Levitin in der Synagoge Riegestraße bei den jüdischen Kulturtagen entstanden, über 70 Jahre nach der Uraufführung am selben Ort. Die Freitagabendliturgie ist eines von wenigen vorliegenden Werken von Jakob de Mont. Ja, schon im Zoff hat sich auf die Suche nach weiteren gemacht.
Einige kleinere Stücke habe ich in einem Archiv in Philadelphia gefunden. Ja, das sind kleinere Kompositionen, liturgische, auch auf liturgische Texte. Also was ich wirklich an seiner Musik ganz besonders fände, ist gerade wirklich diese Dramatik, die manchmal fast schon opernhaft wirkt. Also wirklich, also dass man tatsächlich, ja, dieses Packende, ja, an seiner Musik, also das ist auch bei weitem nicht bei allen Synagogenkompositionen aus jener Zeit der Fall. Ja, und auch eine gewisse, also doch Freiheit der Stimmführung. Er komponiert ja immer für Chor, also er war ja selbst auch Chorleiter und es ist relativ anspruchsvolle Komposition, ja, was auch im jüdischen Bereich nicht selbstverständlich ist, weil die meisten Chöre hatten ja nicht so hohe Qualität damals. Ja, also da versuchte man auch, also die Komposition möglichst einfach zu gestalten, aber seine Chormusik, seine Chorpartien sind auch heute, also noch an die professionelle Chöre eigentlich so eine gewisse Herausforderung.
Die Familie de Mont bleibt bis 1938 in Deutschland. Kurz bevor die Ausreise für Juden verboten wird, erhalten sie eine Ausreisegenehmigung und ein amerikanisches Visum und wandern nach New York aus. Lilly baut sich dort eine neue Karriere als Konzertpianistin auf, ist aber nie wieder so erfolgreich wie in Deutschland. Jacob Dumont bildet in New York jüdische Kantoren aus und verbringt seine letzten Lebensjahre bei seiner Tochter Lilly und ihrer Familie.
Wir hatten die einzigartige Gelegenheit, mit dem jüngeren ihrer beiden Söhne zu sprechen. Paul Mindes lebt in New York und hat inzwischen ebenfalls Kinder und Enkel. Mit der Zeit hat er ein großes Interesse für seinen Großvater entwickelt und versucht, dessen Geschichte zu rekonstruieren. Die Ergebnisse seiner Recherchen hat er mit uns geteilt. Das über Videokonferenz geführte Gespräch war sehr eindrücklich, da wir auch Geschichten aus dem Privatleben der Familie Dumont hören durften. Paul Mindes wirkte sehr erfreut, dass sich jemand für seine Familie interessiert. Er hat uns begeistert alte Fotos in Schwarz-Weiß gezeigt und Ausschnitte aus Zeitungsartikeln über seinen Großvater.
He passed away when I was 5 years old. I have almost no memories of him.
Er starb, als ich 5 Jahre alt war. Ich habe fast keine Erinnerungen an ihn. Ich glaube, sein Englisch war nicht so gut. Als ich aufwuchs, sprachen meine Eltern zu Hause zwar Deutsch, aber sie wollten nicht, dass ich Deutsch lernte. Das war mir immer ein Rätsel. Meine Eltern hatten eine Haushälterin, die sich oft um Opa kümmerte, so nannten wir ihn. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass ich in den letzten Lebensjahren meiner Mutter viel mehr über ihn erfahren habe als jemals zuvor in meiner Kindheit. Ich glaube, in ihrem letzten Lebensjahr wollte sie ihn wirklich ehren und sicherstellen, dass seine Leistungen als Musiker, Dirigent und Komponist anerkannt wurden. Ich habe also erwachsene Forschungsergebnisse und erwachsene Meinungen über ihn. Ich hatte einen älteren Bruder, Les, der vor 2 Jahren verstorben ist. Und Les hatte viel mehr Erinnerungen an ihn, denn Les wurde 1943 in New York geboren. Und meine Mutter kümmerte sich 3 oder 4 Jahre lang in New York um ihn, Jakob und Rosa, während mein Vater als Feldarzt in der US-Armee diente. In seiner Erinnerung war er ein herzlicher, freundlicher und verspielter Mann. Seine Frau Rosa starb 1946. Ich glaube, er verbrachte den Rest seines Lebens 9 Jahre bei uns, komponierte und spielte Klavier. Ich weiß, dass meine Mutter und er gemeinsam Musik genossen haben. Es ist herzerwärmend, ihn wieder zum Leben erweckt zu fühlen.
Ja, gewissermaßen zum Leben wiedererweckt hat ja Jacob Dumont in diesem musikalischen Stolperstein die 11. Klasse des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Marina Oberstund und mit dem Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov. Und wenn Sie mögen, es gibt nicht nur diesen, sondern noch mehr musikalische Stolpersteine, dann über andere verfolgte Musikerinnen und Musiker während der NS-Zeit. Die können Sie sich alle anhören, auch diesen hier in der ARD-Audiothek.